Seit 1990 heißt es in der Präambel des Grundgesetzes, die Deutschen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Zum Tag der Deutschen Einheit ist Professor Ferdinand Kirchhoff Gast der SWR2 Zeitgenossen. Ferdinand Kirchhoff war bis zu seinem Ausscheiden Ende 2018 Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes. Er hat an wichtigen und wegweisenden Urteilen mitgewirkt. Mehr als 30 Jahre hat er einen Lehrstuhl an der Universität Tübingen für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht inne. Herzlich willkommen bei den SWR2 Zeitgenossen, Professor Kirchhoff. Wissen Sie noch, wie Sie persönlich auf den Fall der Mauer im November 1989 reagiert haben?
Ich war damals zu Hause und habe das nur im Fernsehen gesehen, also nicht unmittelbar mitbekommen. Ich muss sagen, ich war verblüfft. Man könnte gerade sagen, ich war platt. Wir hatten immer das Wiedervereinigungsgebot in der Verfassung, auch als rechtlich verbindliche Aussage. Ich habe das in meinen Vorlesungen auch immer gelehrt. Aber ob und wann es kommen würde, da hatte man immer so seine eigenen Gedanken. Und dass das so plötzlich mit einer so Wucht in so kurzer Zeit kam, Verblüffung.
Wir begehen den Tag der Deutschen Einheit festlich. Es ist ein gesetzlicher Feiertag. Ist das angemessen oder sollten wir mit Champagner und Rotkäppchensekt doch eher zurückhaltend sein? Was meinen Sie?
Ich finde es angemessen. Es ist ja ein uralter Traum immer der Deutschen, ein einiges Deutschland zu haben, über die Geschichte hinweg. Wir waren immer zersplittert in Fürstentümer und Reichsgrafschaften und so weiter. Also das ist so in der deutschen Genetik drin, in der politischen. Und diese Zerteilung nach 1945 war ja ein Unglück, war von außenpolitischen Dingen diktiert. Und deshalb ist es richtig, wenn man wieder zusammenkommt, und es wollten alle zusammenkommen, dass man das auch gebührend feiert und dass man auch weiterhin daran denkt, dass es mal anders war.
Die ehemalige Treuhandchefin Birgit Breul hat vor kurzem in einem Interview geäußert, es müsse eine öffentliche Debatte über die Mühen der Einheit, Zitat Birgit Breul, geben. Sehen Sie das auch so? Haben wir bislang diesen Aspekt vernachlässigt?
Also, dass man hin und wieder mal rekapituliert, was war und was erforderlich ist noch, das ist sicher ganz nützlich. Aber für mich ist das jetzt die nicht so sehr drängende Debatte. Der Punkt, auf den wir jetzt Wert legen sollten, ist, dass in den östlichen Ländern die Infrastruktur, die Wirtschaft und auch das Vertrauen der Bevölkerung in unseren Staat wächst. Ich glaube, da sollten wir momentan in erster Linie dran arbeiten. Das schließt nicht aus, dass man sich über die vergangenen Mühen, die die deutsche Einheit gemacht hat, auch mal klar wird.
Und wie können wir das erreichen, das, was Sie anstreben, also das Vertrauen in Staat und Rechtsordnung stärken?
Durch einen Staat, der überzeugt, der Entscheidungen trifft, nicht Entscheidungen vor sich herschiebt, wie man das zum Teil heute sieht.
Ich höre da eine gewisse Kritik an bestehenden Verhältnissen. Können Sie das präzisieren?
Ja, ich glaube, dass die Bundespolitik, von Ausnahmen abgesehen, momentan nicht so sehr entscheidungsfreudig ist und in manchen Dingen eine klare Linie vermissen lässt. Sei es gegenüber Europa, sei es auch gegenüber neuen Problemen der Digitalisierung, der Globalisierung. Und ich glaube, da wäre es sehr gut, wenn sich die Bevölkerung in den neuen Bundesländern auch mehr angesprochen und, wie man das heute sagt, mitgenommen fühlen würde.
Ich möchte nochmal auf Birgit Breul zurückkommen, ehemalige Treuhandchefin, die mit der Privatisierung der DDR-Wirtschaft beauftragt war, ihre Institution. Die sagte auch, dass man den Menschen in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern Dinge abverlangt hätte seinerzeit, die man nie von westdeutschen Bürgern gefordert hätte. Sehen Sie das auch so? Sind wir da ungerecht gewesen?
Also wenn man plötzlich und unvermutet wieder zusammenkommt und in eine eigene Staatsstruktur, in eine einzige gesellschaftliche Struktur geht, dann ist das natürlich für alle etwas völlig Neues. Und es ist auch selbstverständlich, dass man im Osten Deutschland viel weiter springen musste. Hier im Westen, wir haben ja sozusagen weitergelebt, nur auf größerem Territorium. Während dort musste man sich umstellen, bis hin zum privaten Einkaufen, dass man sich um Jobs kümmern muss, dass man gewisse Dinge versichern muss und Ähnliches. Also, dass die Eigeninitiative gefragt war. Und da haben sie sich eine größere Last zu tragen gehabt. Nur, ich würde es nicht allein unter diesem Aspekt sehen. Sie haben ja dafür auch Freiheit bekommen, Chancen, auch berufliche Chancen. Also das ganze Projekt war doch, wir wollen frei sein, wir sollen selbst bestimmen und das konnten sie. Freiheit und Selbstbestimmung fällt manchmal schwer, ist manchmal eine lastende Verantwortung, aber man muss beide Seiten sehen.
Die ehemalige DDR-Hochleistungssportlerin Ines Geipel sieht das ganz ähnlich wie Sie. Sie sagt, die DDR war am Ende, der Staat war marode, die Leute wollten die Wiedervereinigung. Die Leute haben dafür gekämpft, dass die Mauer fällt. Und jetzt gibt es eine Nostalgie. Man erinnert sich da nicht mehr so sehr daran. Und Ines Geipel spricht von einem, in Anführungszeichen, Zitat, toxisch braunen Osten. Sie sieht die antidemokratischen Wähler bei 30%. Was ist da zu tun?
Also, dass es extreme Bewegungen in den östlichen Ländern gibt, ist wohl kaum zu bezweifeln und dass sie auch deutlicher ausgeprägt sind als im Westen. Aber ob das 30% sind, ich würde sagen, es ist doch nur ein kleiner Bodensatz. Man muss sehr wachsam sein. Aber ich glaube, in den 30%, die Frau Geipel meint, sind sehr viele Enttäuschte drin, die mit unserem staatlichen Struktur noch nicht ganz zurechtgekommen sind. Und das ist etwas ganz anderes, als ob jemand rechtsextrem ist. Ich würde das nicht so sehr negativ bewerten.
Was ist in Ihren Augen die größte Leistung der Wiedervereinigung?
Die größte Leistung war für mich, dass wenige Politiker innerhalb eines halben bis dreiviertel Jahres es geschafft haben, Verträge vorzuschlagen und zwei völlig unterschiedliche gesetzliche und gesellschaftliche Strukturen aufeinander zuzuführen. Das war ja sozusagen ein Big Bang am 3. Oktober. Und das ist im Grunde genommen recht geräuschlos gelungen.
Es gibt eine gemeinsame Verfassung seit 1990. Die Deutschen haben die Einheit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung vollendet. Das Grundgesetz ist jetzt durch das Volk legitimiert. Kein Provisorium mehr. Wie kam diese gesamtdeutsche Verfassung zustande?
Man hatte ja zwei Modelle. Die runden Tische wollten eine ganz neue Verfassung, wo alles neu diskutiert wurde. Und die andere Lösung war, dass man sagt, wir nehmen das Grundgesetz, modernisieren es in einigen Teilen und gehen auf diesem Weg weiter. Und man hat den letzten Weg gewählt. Ich bin darüber sehr zufrieden, weil sich das Grundgesetz ja schon jahrzehntelang im Westen bewährt hatte und weil die Rufe, wir wollen Freiheit, wir sind ein Volk und so weiter, ja im Grunde genommen auch bedeuten, wir wollen das Grundgesetz. Der Osten hatte ja vor Augen, wie ein Staat bestehen kann in Freiheit, mit Grundrechten als Demokratie, als Rechtsstaat, wo man sich seine Rechte erwehren kann. Und das wollten sie. Ich glaube, da wäre es nicht richtig gewesen, wenn wir plötzlich etwas ganz Neues, was ganz anderes gemacht haben. Und der Beitritt der östlichen Länder war dann ja auch freiwillig.
Andreas Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sagt, er sei eher für die große Lösung gewesen. Das hätte zu einer Erhöhung der Akzeptanz des Rechtsstaates geführt.
Sehen Sie das auch so? Also man kann diese Auffassung natürlich vertreten, aber ich würde ihr nicht beitreten. Man muss ja auch sehen, was zeitlich passiert wäre. Wir hätten sicher doch 2-3 Jahre über eine neue Verfassung geredet, hätten zwischendrin ein Provisorium gehabt, hätten nicht genau gewusst, wo es hingeht, wären auch als Partner in Europa, in der Welt, also als politisches Subjekt weitgehend ausgefallen, weil wir uns neutralisieren, mit uns selbst beschäftigt hätten. Und deshalb meine ich das nicht. Wir hatten eine Verfassung, ein Grundgesetz mit klaren Konturen. Das war akzeptiert, das war gewollt, auch vom Osten. Warum soll man dann im Grunde alles wieder neu in Frage stellen?
Sie sagen, Professor Ferdinand Kirchhoff, dass im Osten die Menschen noch nicht so ganz mit den Institutionen des Rechtsstaates vertraut sind, dass das auch ein Problem sei, was sich immer wieder bei Wahlen, bei Demonstrationen und in verschiedenen anderen Wegen äußert. Wie kann man dieses denn stärken? Wenn die Menschen eine gefühlte Ungerechtigkeit durch die Anpassung ungleicher Lebensverhältnisse empfinden und vielleicht Ungerechtigkeit und staatliche oder rechtsstaatliche Ungerechtigkeit in eins setzen?
Also wenn Sie Ungerechtigkeit empfinden, ist das ja meistens das Sehen auf eine Ungleichheit, vor allem monetärer Art, was Renten angeht, was Entlohnung angeht. Und da sind wir ja nun in den letzten Jahren sehr weit gekommen, dass die Unterschiede da recht gering sind. Ich glaube, das sieht man dort auch. Und zum Zweiten muss man sagen, dass man im Osten durch die Bundesrepublik und durch die 11 alten Bundesländer eine Wirtschaftslage, eine Wirtschaftssituation angeboten hat, die für den Osten sehr günstig ist. Also wenn man Filme aus der alten DDR sieht, man muss nur mal die baulichen Zustände ansehen oder die Straßen, dann ist ganz klar, welche Lösung besser ist. Und ich glaube, das muss man auch verdeutlichen. Also die einen sollen nicht immer die Besserwässig sein, aber die anderen sollen auch nicht immer ihre Wunden lecken und meinen, sie wären zu kurz gekommen. Sie haben eine Chance bekommen, die haben sie ergriffen und ich glaube, sie leben heute dadurch besser. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit Professor Ferdinand Kirchhoff, bis vor kurzem Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes und viele Jahre Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht in Tübingen. Professor Kirchhoff, wir feiern in diesem Jahr nicht nur 30 Jahre Wiedervereinigung, sondern auch 70 Jahre Grundgesetz. Hat sich das Grundgesetz bewährt?
Das ist, glaube ich, kaum zu bezweifeln. Also das Grundgesetz ist ein ausgesprochener Glücksfall, knapper Text, klare Entscheidung. Man wusste 47, 48, 49 genau, was man wollte und hat das dann auch so ins Grundgesetz geschrieben. Und das Grundgesetz ist natürlich auch in eine glückliche Zeit gekommen. Die nächsten zwei Dekaden war in Deutschland wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wiederaufbau. Es ging gut und die Leute wollten eine gesellschaftliche, eine staatliche Struktur, die sich deutlich von der von 1945 unterschied. Also das Grundgesetz ist klug formuliert, lässt viel Raum für neue Entwicklungen und ist in eine Zeit gekommen, die es ermöglicht hat, dass es sich sozusagen in den Köpfen der Deutschen einnisten konnte, wenn man das so formulieren darf.
Ja, wir haben ja sogar die Formulierung Verfassungspatriotismus, Dolf Sternberger. Ist das die einzig gute Art von Patriotismus oder sollte es auch einen politischen, einen nationalen Patriotismus geben?
Das ist die Debatte jetzt gerade. Also 1945, 1948 hätte man die Frage sicher im Sinne eines reinen Verfassungspatriotismus beantwortet. Dolf Sternberger wollte damit aber nur sagen, dass das Grundgesetz angekommen ist, also dass unser gesellschaftlicher Konsens nicht unbedingt auf historischen Herkommen beruht, das ging damals schlecht, oder auf anderen Selbstverständlichkeiten, sondern dass wir uns in einem geschriebenen Grundgesetz zusammengefunden haben. Da war das richtig, dass sich die Frage der Nationalität, des Patriotismus in der alten Definition jetzt stellt, ist ganz natürlich, zumal wenn wir ein Europa aus noch und hoffentlich auch weiter 28 Mitgliedstaaten haben.
Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet, nach nur 9 Monaten. Das war unglaublich schnell, eine große Leistung. Warum konnte das gelingen?
Die Leistung wird sogar noch größer, wenn man die Geschehnisse in Herrenchiemsee, wo das konzipiert wurde, betrachtet, es waren 13 Tage. Die Personen, die dort die Grundstrukturen des Grundgesetzes formuliert haben, haben in 13 Tagen es fertiggebracht, einen Rechtsstaat, einen Bundesstaat, eine Demokratie, einen Sozialstaat zu formulieren und Grundrechte auszuweisen, die wirklich einen Biss haben, also die Freiheit und Gleichheit des Bürgers fördern. Das ist eine Riesenleistung gewesen, die sicher auch unter dem Druck der Zeit zustande kam. Aber es ist auch eine Riesenleistung, weil der Anstoß zum Grundgesetz ja eigentlich von den Alliierten kam. Also es war sozusagen eine Fremdzündung, die man dann aber begeistert aufgenommen hat. Und dasselbe gilt für den Parlamentarischen Rat, wo man sich dann in größerer demokratischer Legitimation in einem größeren Gremium zusammengekommen ist und den Gesetzestext endgültig beschlossen hat.
61 Väter, 4 Mütter des Grundgesetzes. Welche Persönlichkeit würden Sie besonders hervorheben?
Ja, es gibt natürlich Carlo Schmitt und Konrad Adenauer und so weiter. Also die von Mangold, die Namen, die man kennt. Was aber jetzt zu Recht betont wird, die 4 Mütter des Grundgesetzes. Vor allem die eine Mutter des Grundgesetzes, wenn ich das so nennen darf, die für den Gleichheitssatz gesorgt hat. Artikel 3 Absatz 2, der sagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und sie hat das mit Werf und teilweise sogar auch mit einer gediegenen List so weit getrieben, dass wir ein Grundgesetz haben, wo damit die Initialzündung gegeben war für die angestrebte Gleichberechtigung und auch die angestrebte Gleichheit. Mittlerweile steht ja noch mehr im Artikel 3 Absatz 2 drin, dass die Gleichheit auch ein gesellschaftliches Ziel ist.
Ja, Elisabeth selber war eine kämpferische Frau, Rechtsanwältin aus Kassel. Sie stand ja auch gegen ihre eigene Partei, gegen die SPD. Also Carlo Schmid wollte zunächst davon nichts wissen. Wie konnte sie sich durchsetzen?
Ich glaube, das Argument der Gleichberechtigung, wenn man es in eine Diskussion einbringt, hat fast keine Gegenargumente. Also das ist ein Prinzip, wo jeder sofort sagt, ja, das muss so sein. Und ich glaube auch in der damaligen Zeit, aber das ist nun weit, weit her, ist eine Zeit, da war ich noch nicht geboren, nicht? Also drum kann ich das nur sehr vorsichtig beurteilen. Ich glaube, man hat das Problem von Seiten der Männer damals einfach nicht gesehen als Problem, sondern war mehr mit Wirtschaft, mit wieder aufkeimenden Beziehungen zwischen den drei westlichen Zonen, Verhältnis zu den Alliierten, Infrastruktur und Ähnlichem beschäftigt.
Der Artikel 3 ist wirklich ein großartiger Artikel. Absatz 3 zum Beispiel, niemand darf wegen seiner Rasse, seiner Herkunft, seiner politischen Überzeugung, seines Glaubens benachteiligt werden. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, ein Satz von fast marmorner Schönheit. Das Grundgesetz wirkt irgendwie zeitlos in den Formulierungen und gleichzeitig unglaublich modern. Wie kann das sein?
Vor allem der Grundrechtsteil, aus dem Sie jetzt zitiert haben, der ist ganz knapp formuliert und gibt sozusagen die Ziele vor, also bei den Freiheitsbereichen Beruf, Eigentum, Familie, Ehe und was sonst noch im Grundgesetz geschützt ist. Es gibt die Ziele vor in einem konkreten Schutzbereich und sagt auch ganz knapp, wann man diese Schutzbereiche und Freiheitsbereiche einschränken kann. Und das ist sehr abstrakt, aber doch zupackend formuliert mit dem Ergebnis, wir können mit den Grundrechten von 1947, 48, das war die Formulierungsphase. Mit diesen Grundrechten können wir heute umgehen, auch in neuen Konstellationen. Sei es Technisierung, sei es Internet, sei es auch Genetik. Also es gibt in dieser Offenheit, weil es nur Schutzbereiche nennt und deren Einschränkungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, diese Schutzbereiche auch in neuen Situationen, an die man damals gar nicht gedacht hatte, zu entwickeln.
Artikel 5 liegt uns natürlich besonders am Herzen.
Verständlich, ja.
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Pressefreiheit wird gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Artikel 5, Sie sagten, das Grundgesetz ist so formuliert oder die Grundrechte sind so formuliert, dass sie anwendbar sind auf moderne Situationen. Wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Im Netz, in den Social Media wird viel kommuniziert, nicht nur positiv. Es gibt Hass, es gibt Hetze, es gibt anonyme Anschuldigungen. Wird das denn von Artikel 5 gedeckt?
Nein. Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz sagt zum Beispiel, dass zum Jugendschutz, zum Schutz der Ehre und auch aus allgemeinen Gesetzen durchaus Beschränkungen möglich sind. Also insoweit ist von der Vorstellung, was sein soll, das Grundgesetz sehr gut gerüstet. Das Problem heute ist bei diesen Social Media, es sind Private. Und das Grundgesetz berechtigt den Privaten, bindet aber den Staat nicht Private. Also sind an diesen Artikel 5 Grundgesetz nicht gebunden. Und zweitens, es sind Global Player. Sie entziehen sich meist unserer Rechtsordnung. Das sehen Sie, wenn Sie bei einem sozialen Medium eine Löschungsklage oder Ähnliches erheben wollen. Sie müssen erst mal suchen, an wen Sie die Klage schicken. Ist das Deutschland? Ist das Irland? Ist das in den USA? Also da agieren Global Players aus einer fremden Rechtsordnung oder aus gar keiner Rechtsordnung heraus. Und da ist das Grundgesetz natürlich nicht am Ende, aber nicht immer hilfreich, weil es im Grundsätzlichen territorial gebunden ist.
Heißt das dann, dass wir diese Tendenzen, die sich ja in der Gesellschaft fatal politisch auswirken, zum Beispiel auf die politische Meinungsbildung, Heißt das, dass wir das einfach hinnehmen müssen?
Nein, auf keinen Fall. Es ist nicht so, dass Grundgesetz und deutscher Staat wehrlos sind. Also denken Sie zum Beispiel nur, wenn über Internet Verträge oder Ähnliches angebahnt werden. Die Verträge spielen sich dann, wenn der Nutzer, der Kunde in Deutschland ist, in Deutschland ab, nach deutschem Recht natürlich. Und da ist dann die andere Partei plötzlich auch in Deutschland vertreten, nämlich als Vertragspartner oder nachher als Beklagter oder Kläger. Aber die generellen Regelungen, was dort geschehen muss und die Durchsetzung der generellen Regeln, da ist eine territorial begrenzte Verfassung, sei es die deutsche oder eine andere, sehr schnell am Ende. Das ist ein europäisches, vielleicht sogar ein Weltthema. Mit entsprechenden Regelungen natürlich.
Wer müsste das dann durchsetzen? Oder von wem müsste die Initiative kommen, das zu ändern?
Die Initiative muss von jedem kommen, muss natürlich auch von den Staaten selber kommen. Sie sehen ja, dass ihnen da ein Stück gesicherte Freiheit verloren geht, weil von außen jemand agiert.
Ja, das ist eine Einschränkung der Grundrechte.
Natürlich. Und deshalb muss die Initiative davon kommen. Aber ein Regelwerk muss wohl eines sein, was über die nationalen Grenzen hinausgeht. Das entbindet den Staat nicht von der Pflicht, selber Regelwerke zu erlassen, soweit sie wirken können. Aber es hat keinen Sinn, irgendwie goldene Worte zu sprechen, von denen man sicher weiß, dass sie überhaupt nicht wirken, weil der Wirkungsbereich größer ist, dieser Medien.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen mit Professor Ferdinand Kirchhoff, bis Ende 2018 Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes und langjähriger Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen. Professor Kirchhoff, Sie haben sich mehrfach mit dem Thema Demokratie und Medien auseinandergesetzt in Ihrer Zeit beim Bundesverfassungsgericht. Es gibt Urteile zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zuletzt zur Finanzierung, vor anderthalb Jahren ergangen. Da waren Sie Vorsitzender. Warum war das Verfassungsgericht mit dieser Fragestellung, sind Gebühren zulässig befasst?
Viele Bürger haben sich beschwert, und zwar auch emotional sehr heftig beschwert. Es war ein Verfahren mit erstaunlich vielen Emotionen, dass sie einen Rundfunk angeboten bekommen und, wenn man böse ist, kann man sagen, ausgeliefert ist, der politische, gesellschaftliche Vorstellungen vertritt, darstellt, diskutiert, die sie nicht wollen. Und sagen, und dafür müssen wir auch noch Geld bezahlen. Das ist eine sehr schlichte, einfache Perspektive. Und dann kam daraus die technische Frage, wie man einen Rundfunk finanzieren kann. Über Steuergelder, langjährige Rechtsprechung wollen wir nicht. Wer bezahlt, bestimmt die Musik. Und der Rundfunk soll ja gerade frei sein. Also muss es ein Modell sein, was nicht staatlich finanziert ist. Freiwillige Zahlungen, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach Almosen, das kann man vergessen angesichts der Kosten, die da entstehen. Da kann man kein dauerhaftes, solides Programm machen. Also brauchte man doch eine verpflichtende Finanzierung. Und da war nun die Frage, ob man das auf diesem Wege machen kann, dass jeder Wohnungsinhaber belegt wird, jeder Betriebsinhaber. Und dann geht es aber sehr schnell auch ins abgabenrechtlich-finanztechnische.
Kann man sagen, dass es eine Verfassungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt?
Ja, selbstverständlich. Ständige Rechtsprechung. Also das Bundesverfassungsgericht hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig ist. Früher war es die einzige Möglichkeit, Rundfunk zu betreiben. Mit dem Aufkommen der Privaten ist dieses Argument weg. Aber die Privaten orientieren sich ja an Marktsituationen. Bei denen muss sich das lohnen, sonst können sie ihre Tätigkeit nicht bezahlen. Und da braucht es ein Gegengewicht. Und da braucht es einen unabhängigen Rundfunk, auch einen staatsunabhängigen Rundfunk, der auf diese marktökonomischen Grundsätze nicht angewiesen ist. Was auch heißt, dass ich vielleicht mal überlegen müsste, ob er weniger Werbung macht.
Sie sind im Zusammenhang mit diesem Urteil persönlich auch angegriffen worden, ziemlich rüde. Macht Ihnen das was aus?
Wenn man Richter ist, ist man Streitentscheider. Wo Streit ist, sind zumindest zwei Personen gegensätzlicher Meinung in einer Sache, die sie für so wichtig halten, dass sie zu einem Dritten, nämlich zu Vater Staat, gehen und sagen, ich möchte das jetzt verbindlich von dir entschieden haben. Und da ist dann immer einer enttäuscht oder auch mehrere. Und viele können mit dieser Enttäuschung nicht umgehen. Viele sehen auch nicht. Also je länger man als Jurist und Richter arbeitet, desto mehr wird einem das klar, dass jede Seite auch bei Gegensätzen ihre guten Argumente hat. Aber viele Bürger meinen, die eine Seite, die macht es nur falsch, die sieht die Probleme nicht und auch nicht die andere Seite ist richtig. Und aus dieser Enttäuschung, dass ihre vermeintlich doch gerechte Sache nicht gesiegt hat, kommen dann diese Anwürfe. Das ist nicht schön, da muss man sich eine Elefantenhaut zulegen.
Professor Ferdinand Kirchhoff, Sie stammen aus einer Juristenfamilie. Ihr Vater Ferdinand Kirchhoff Senior war schon Richter in Karlsruhe, allerdings am Bundesgerichtshof. Ja. Ihr Bruder Paul Kirchhoff, ebenfalls Juraprofessor und Verfassungsrichter, allerdings am Zweiten Senat. Und Ihre Frau Else, Richterin am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Und da auch steht sie einem Senat vor. Worüber sprechen Sie bei Familienfeiern? Gibt es ein anderes Thema als Juristerei?
Aber ganz natürlich nicht. Also wenn eine Familie nur über Jura reden kann, dann würde sie irgendwie familiäre Defizite aufweisen. Also man redet durchaus nicht über laufende Fälle. Das wäre unprofessionell, das tut man nicht. Aber über politische, rechtliche Entwicklungen, über rechtliche Argumentationen und so weiter. Der Beruf ist spannend, das ist eine Wissenschaft. Und da will man wissen, was der andere meint, gerade wenn es ein Familienmitglied ist oder warum er das getan hat und nicht. Wir reden da schon drüber, aber es ist nicht so, dass laufende Prozesse sozusagen am Familientisch besprochen werden oder gar entschieden werden. Das wäre natürlich grob falsch.
Ihr Vater Ferdinand Kirchhoff Senior, Jahrgang 1911, war 1963 Berichterstatter im Auschwitz-Prozess. Ja. Sie sind Jahrgang 1950, waren damals 13 Jahre alt. Hat er davon erzählt? Hat ihn das bewegt?
Das hat ihn ganz, ganz stark bewegt. Es hat ihn so bewegt, dass er über Monate hinweg mit diesen Fällen, die im Einzelfall widerlich und grausam waren, dass er mit diesen Fällen gekämpft hat, dass Menschen so etwas tun können und dass ein Sadismus einmal staatlich gefördert wird, aber auch, dass Menschen sich darin wohlfühlen, hat ihn stärkstens beschäftigt. Er hat sonst über seine Fälle nicht gesprochen, aber da brach es manchmal aus ihm heraus, ja.
Er war auch unter dem Nationalsozialismus als Jurist tätig. Was hat er da gemacht?
Da war er als Richter tätig im Bereich Amtsgericht und Landgericht, also Zivilrichter.
Und war er Druck ausgesetzt? War er frei in seinen Entscheidungen? Wissen Sie da etwas drüber?
Er hat da wenig drüber gesprochen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da Druck ausgesetzt war. Mein Vater war ein gläubiger Katholik, der dem Zentrum nahestand, der also mit der Braunen Partei gar nichts am Hut hat. Er war kein Widerstandskämpfer, aber deutlich ablehnend und sie haben ihn auch subtil geplagt. Zum Beispiel haben sie ihn bis fast zum Ende nicht zum Richter ernannt, sondern in einem Probestadium gelassen. Heute würde ich sagen, in der Luft hängen lassen beruflich, um auf ihn einzuwirken.
Und mit der Entnazifizierung in Anführungszeichen gab es keine Probleme?
Nein, gar nicht.
Ihr Bruder Paul gelangte im Jahr 2005 zu einer gewissen Berühmtheit durch einen Anwurf von des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Bruder Paul Kirchhoff hat ein familienfreundliches Steuerkonzept vorgelegt, war im Schattenkabinett von Angela Merkel als Finanzminister vorgesehen. Und dieses Steuerkonzept gefiel Gerhard Schröder offensichtlich nicht. Und dieser machte sich über diesen Professor, Zitat, diesen Professor aus Heidelberg lustig. Und damit verschwand Paul Kirchhoff aus dem Schattenkabinett. Sie sind ja auch Steuerexperte. Wie sehen Sie das Konzept Ihres Bruders? Hat es Ihnen damals?
Ich finde es sehr gut, dass man versucht, ein ausuferndes Steuerrecht, also mit zahllosen Paragraphen, die man selbst beim Lesen als Jurist am Anfang gar nicht versteht. Man muss erst wissen, was eigentlich damit gemeint ist, um dann den Text zum Leben zu erwecken. Ich finde es verdienstvoll, dass man in diesem Bundessteuergesetzbuch, das hat ja nicht er alleine gemacht, das war eine Gruppe von Fachleuten, mal das Steuerrecht auf seine Grundstrukturen zurückführt, auf seine wesentlichen Belastungspunkte, auf seine sozialen Verpflichtungen, auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Also das ist, glaube ich, eine große Leistung. Skeptisch bin ich und war ich auch damals, ich habe ihm das auch gegenüber geäußert, ob man ein Steuergesetz und ein Steuerrecht in einer so komplexen Wirtschaft und Gesellschaft wie bei uns mit internationalen Beziehungen so klein schneiden kann. Also das Schlagwort ist der Bierdeckel. wo man die Steuererklärung abgeben kann. Das kann man sicher machen, wenn man nur Arbeitseinkommen hat und ein Konto und Punkt, aber sonst geht das wohl kaum.
Wie hat die Familie Kirchhoff insgesamt diese Gerhard Schröder-Episode verkraftet?
Ja, verkraften musste sie nur einer, nicht mein Bruder Paul.
Aber es war ja auch die Beleidigung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eines ganzen Berufsstandes.
Ja, das ist
der
richtig.
Der Politiker gegen die Welt, der Kanzler gegen die Welt,
ja,
dann Professor.
Also man sah dort, dass die Wissenschaft und die Politik nach anderen Regeln funktioniert. Und wenn die Wissenschaft in die Politik geht, das hat ja bei manchen Personen gut funktioniert. Denken Sie zum Beispiel an Roman Herzog, da hat das hervorragend funktioniert. Aber dann muss sich ganz anderen Regeln stellen. Und ich glaube, das war für meinen Bruder etwas verblüffend.
2010 wurden Sie dann Vorsitzender des ersten Senats und damit stellvertretender Präsident des Bundesverfassungsgerichts. In dieser Funktion hatten Sie auch mit anderen Verfassungsgerichten zu tun und mit dem EuGH, mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Wie ist denn das Verhältnis von Bundesverfassungsgericht und EuGH?
Also einmal, wir haben sehr viele Kontakte zu den anderen nationalen Verfassungen, in erster Linie in Europa, aber sonst geht das über Kanada bis Chile. Man trifft sich, man tauscht sich aus, man stellt mit Erstaunen fest, dass die Verfassungen historisch gewachsen sind aus der jeweiligen Nation heraus, dass es andere Prozessordnungen, andere gesellschaftliche Vorstellungen gibt, aber dass das, was Grundrechte angeht oder die Grundstrukturen Demokratie, Rechtsstaat, dass die fast alle dieselben ist, also dass man an einem Strang zieht. Das zweite ist das Verhältnis zu den europäischen Gerichten, nicht nur der EuGH, auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Diese beiden Gerichte müssen natürlich für ein größeres Territorium Recht sprechen. Und sehen da den deutschen Mitgliedstaat oder den deutschen Vertragspartner, was die Europäische Menschenrechtskonvention angeht, nur als einen von mehreren. Das kann zu Reibungspunkten führen, wie das immer so ist, wenn es drei unterschiedliche Normenkomplexe gibt, zum Beispiel über Grundrechte. Im Großen und Ganzen zieht man wirklich an einem Strang, kommt zum selben Ergebnis. Aber hin und wieder ist da durchaus ein bisschen Sand im Getriebe, dass es knirscht.
Manchmal hat man den Eindruck, der EuGH, der Europäische Gerichtshof, würde letztinstanzlich urteilen. Das heißt, wäre dem Bundesverfassungsgericht vorgesetzt. Zum Beispiel bei diesem berühmten Chefarzturteil in einem katholischen Krankenhaus. Da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Kündigung ist rechtens und der Europäische Gerichtshof hat dieses Urteil aufgehoben.
Das ist das, was ich sagte, wenn man unterschiedliche Normenkomplexe hatte. Wir haben nach unserem Staatskirchenrecht entschieden, dass die Frage, welches Personal eine Kirche oder ein kirchliches Krankenhaus einstellt, dass das Sache der Kirchen ist. So steht das in unserem Grundgesetz drin. Und der Europäische Gerichtshof hat sich über die Gleichbehandlungsrichtlinie dem Ganzen genähert und hat gesagt, dieser Chefarzt muss mit anderen Chefärzten gleich behandelt werden. Also er hat zu anderen Rechtssätzen aber im selben Fall ein Urteil gefällt. Unser Bestreben ist, mit unserem meine ich jetzt Karlsruhe, unser Bestreben ist, weil sowas durchaus vorkommen kann, dass wir in einen Dialog der Gerichte treten, also ein Gerichtsverbund. Der EuGH macht das Europarecht, wir machen das nationale Verfassungsrecht und müssen zwei Rechtsordnungen letztlich einander annähern, auch im gerichtlichen Alltag. Das ist unser Angebot, so führen wir das auch immer durch. Das führt dazu, dass wir sagen, es gibt bestimmte Granitsteine der deutschen Verfassung, da darf auch Europarecht nicht ran.
Das wären zum Beispiel?
Das ist die nationale Verfassungsidentität. Das ist die Frage, ob die EU über ihre Kompetenzen, die hat ja immer nur Einzelkompetenzen von den Ländern übertragen bekommen, von den Mitgliedstaaten, ob sie darüber hinausgegangen ist, ob sie den Kernbereich der Grundrechte eingegriffen hat und so weiter. Also das ist eine sehr hohe Schwelle, wo wir sagen, hier kann Deutschland nicht mehr mit, hier dürfen wir nicht mehr mit. Und hier haben wir sozusagen erklärt, was wir wollen. Dialog mit Grenzen. Der EuGH sagt, grundsätzlicher Anwendungsvorrang des Europarechts. Das ist reines Richterrecht, das steht nirgendwo in den Verträgen drin. Das ist reines Richterrecht, aber schon seit den 60er Jahren. Und möchte natürlich diese nationalen Unterschiede gerne negieren. Das ist verständlich, weil das mit 28 Verfassungen zu tun hat. Und er muss da irgendwie eine einheitliche, eine europaweite Lösung finden. Aber das heißt natürlich nicht, dass man mit dem Rasenmäherprinzip durch alle nationalen Eigenheiten, auch verfassungsrechtliche, hindurchgeht. Und die europäischen Verträge sagen auch, die nationalen Identitäten, das sind auch die Verfassungen, müssen geachtet werden.
Reines Richterrecht, sagen Sie, steht nicht in den europäischen Verträgen. Wie soll das Otto Normalverbraucher akzeptieren können, der sowieso schon immer das Gefühl hat, Brüssel ist weit weg, Brüssel ist undemokratisch, wir haben ein Legitimationsproblem. Mhm. Und jetzt sagen Sie, Richterrecht steht nicht in den Verträgen und der EuGH schaltet und waltet. Wie soll das ein EU-Bürger verstehen?
Also es ist grundsätzlich ein Problem, zumal es ist nicht Brüssel, es ist Luxemburg. Also es ist nicht das Europäische Parlament oder der Ministerrat, der demokratisch legitimiert ist, sondern ist das Gericht, was das in eigener Auslegung der europäischen Verträge judiziert. Insofern ist das ein bisschen ein Problem. Dieser Dialog der Gerichte geht so Schritt für Schritt, von Urteil zu Urteil. Das geht langsam zusammen. Das kann man nicht an einer Sitzung festklopfen, na, so machen wir es jetzt.
Der britische Supreme Court, also das oberste englische, britische Verfassungsgericht, spricht ja von Dictatorship im Hinblick auf den EuGH in Luxemburg, auf den Europäischen Gerichtshof.
Das macht nicht der Supreme Court, sondern das machen die Zeitungen dort. Die Europäische Union ist ein Gebilde mit demokratischen Elementen, mit rechtsstaatlichen Elementen. Also das kann man nun wirklich nicht sagen, dass da ein Diktator unterwegs ist. Aber es ist das Empfinden dort eines Großteils der Bevölkerung. Und das darf man nicht negieren. Die Union ist für den Bürger da.
Auch auf dem Kontinent, sage ich jetzt mal etwas platt, ist die EU, ist die Europäische Union kein Selbstläufer mehr? Was ist da zu tun? Woran liegt das? Was läuft schief?
Die Europäische Union hat sich sehr von ihrer Bevölkerung entfernt. Sie hat natürlich das Problem, dass es kein europäisches Volk gibt. Denken Sie an die letzten Europawahlen. Das waren 28 Nationalwahlen in das Europäische Parlament nach Straßburg und Brüssel. Aber das war nicht eine einheitliche europäische Wahl, schon nicht von den Wahlkreisen, von den Parteien, die aufgetreten sind. Und ich glaube, die EU muss wieder auf den Bürger zukommen. Es darf nicht ein Projekt der Eliten sein, sondern es muss ein Projekt für den Bürger sein. Es muss den Menschen nachher besser gehen. Sie müssen die Menschen begeistern. Und die EU zieht sich oft sehr, drum schimpfen wir auch immer so gerne auf Brüssel, was immer das heißen mag. Das ist so der Watschenmann, der alles, was uns an der Europäischen Union nicht passt, aushalten muss. Die Europäische Union hat für den Bürger wenig Gestalt. Und er muss den Vorteil sehen, den er von ihr hat. Bei Schengen, da sehen wir das. Beim Euro, wenn ich im Urlaub nicht Geld tauschen muss, sehe ich das auch. Aber das sind natürlich alles sehr einfache Vorteile, die sicher nicht ein großes Unternehmen wie die Europäische Union rechtfertigen. Und da muss er sehen, was die Europäische Union tut, vor allen Dingen im Bereich des Binnenmarkts. Das ist der große Erfolg der Europäischen Union.
Was müsste sie konkret tun?
Programme für den Bürger, engere demokratische Anbindung und die Rechtsetzung und Rechtsprechungsgewalt aus Straßburg, Brüssel und Luxemburg nicht in dem Sinne machen, mehr Kompetenzen für die Europäische Union, deren Strukturen rechtlich um jeden Preis zu verfestigen, sich gegenüber den Mitgliedstaaten, den Besonderheiten von Regionen und den Wünschen der Bürger mehr öffnen.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit Professor Ferdinand Kirchhoff, bis vor kurzem Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes und viele Jahre Lehrstuhlinhaber in Tübingen. Professor Kirchhoff, zum Schluss noch mal ein Blick auf Ihre Tätigkeit in Karlsruhe. Was war Ihr wichtigstes Urteil?
Frau Jacobi, das werde ich ganz oft gefragt. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wie Urteile wirken, das merkt man erst 10, 15 Jahre später. Und bedeutende Urteile waren die, wo wir im Senat in öffentlicher Verhandlung gesessen sind. Sonst hätten wir gar keine mündliche Verhandlung gemacht. Und die waren auch sicher gesellschaftlich und politisch sehr bedeutend. Aber ein einzelnes rauszupicken, ich kann Ihnen nicht so eine Hitliste machen und jetzt die Nummer eins zeigen.
Für große Aufmerksamkeit, gesellschaftliche Aufmerksamkeit sorgte das Hartz-IV-Urteil. Was war das Besondere an diesem Urteil?
Wir haben zum ersten Mal gesagt, dass aus dem Grundgesetz ein Anspruch eines jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Existenzminimum hervorgeht, das der Staat leisten muss, wenn er sich nicht selber erarbeiten kann. Und wir haben versucht, das war ein bisschen eine Gratwanderung, dem Grundsatz nach diesen Anspruch zu geben. Das ist schnell gesagt. Aber das kostet ja auch Geld und das kostet viel Geld. Also man darf den Staat ja nicht einbauen und sagen, jetzt ist das die einzige Staatsaufgabe und Bildung und Verkehr und Bundeswehr und Wirtschaft muss nicht mehr sein. Also wie viel er dann bekommt, das offen zu lassen und nur vorzustrukturieren Und drum haben wir gesagt, aus Artikel 1 ergibt sich der Anspruch aus dem Grundsatz der Menschenwürde. Und der Artikel 20 der Sozialstaat Demokratie sagt, das Parlament muss bestimmen, was denn nun ein menschenwürdiges Existenzminimum ist und muss das im Verfahren begründen.
Und die Politik muss die Einzelheiten regeln.
Ja.
Es heißt oft, Karlsruhe macht Politik. Karlsruhe macht viel zu viel Politik. Berlin entscheidet nichts mehr. Karlsruhe entscheidet. Zutreffend?
Nein. Karlsruhe zieht sich betont aus allen politischen Wertungen zurück und guckt nur auf das Grundgesetz. Es ist eher manchmal so, dass Berlin unangenehme Fragen nicht entscheiden möchte. Und dann müssen wir es tun. Denken Sie an die Frage Grundsteuer. Denken Sie an den Erbschaftssteuerfall, § 13a und B Erbschaftssteuergesetz. Es gibt auch noch Asylbewerberleistungsgesetz. Also wir hatten oft Fälle, gerade diese drei, wo im Grunde genommen klar war, dass hier etwas Verfassungswidriges geschehen ist. Berlin hatte nicht die Kraft oder auch nicht den Mumm, dieses zu ändern. Und dann hat man das uns zugeschoben. Das ist eigentlich nicht die Funktion eines Gerichts. Gericht soll Streitigkeiten, was richtig ist, aber soll nicht reparieren, wo jeder weiß, dass es falsch bisher ist.
Finden Sie, dass die Politik zu wenig gestaltend ist in der Bundesrepublik zurzeit? Wenn schon wichtige Fälle von Gerichten entschieden werden müssen oder vom Höchsten?
Ja, in den Bereichen ganz sicher nicht. Wenn es nach Karlsruhe geht, ist das an sich schon ein kleiner Unfall. Die Politik muss es grundsätzlich machen und Sie müssen immer sehen, Karlsruhe kann nur nach dem Verfassungsmaßstab entscheiden. Soziale, ökonomische Probleme, was vielleicht neu auftaucht, technische Dinge oder so, das kann man in Karlsruhe nicht in ein Urteil reinbringen. Also wenn die Verfassung so oder so sagt, dann sagen wir, so ist das. Ob das ökonomisch vernünftig ist, ob das auf Dauer Erfolg haben wird, dazu können wir nicht sagen. Also man fällt auch manchmal Urteile, von denen man weiß, die Wirklichkeit wird sehr schnell darüber hinweggehen. Ein Politiker könnte das anders machen. Der macht ein Gesetz und wenn er sieht, es funktioniert nicht, dann kann er es revozieren, nimmt das zurück oder ändert es. Das können wir nicht.
Die Verfassung muss lebendig sein, sie muss den Lebensumständen der Menschen folgen. Wo sehen Sie Änderungsbedarf? Sehen Sie Änderungsbedarf?
Ja, natürlich. Also im Grunde genommen ist unser Grundgesetz gut und meine Devise ist, ich will das auch ganz plakativ formulieren, Hände weg vom Grundgesetz. Bei den Grundrechten wäre es mir ein Anliegen zu überlegen, wir sprachen ja bereits von diesen Global Player, die aus dem privaten Bereich kommen, ob man mit der ausschließlichen Bindung des Staates an Grundrechte gegenüber solchen Organisationen, die eine staatsähnliche Macht haben, eine Informationsmacht, ob man da nicht die Grundrechtsbindung erweitern muss. Aber das ist ein Fragezeichen.
Das heißt konkret was tun?
Also zum Beispiel, dass diese Global Player, die Social Media, verpflichtet sind, keine persönlichen Daten weiterzugeben, dass sie nicht versteckt sie ausforschen dürfen, wenn sie irgendeine Bestellung aufgeben oder eine Suchanfrage sagen, ah, das interessiert die jetzt, jetzt wissen wir allmählich, was das für eine Person ist und jetzt kriegt die, wie sagt das heute, personalisierte Angebote, diese Dinge. Ich glaube, da liegt einiges im Argen. Wir sind mit dem Datenschutz beim Staat ganz weit, aber gegenüber diesen sind wir noch arg zurück.
Letzte Frage, Professor Kirchhoff. Sie sind emeritiert, aber weiter tätig an der Universität Tübingen. Was werden Sie in der nächsten Zeit unternehmen? Sie haben mehr Zeit, Sie sind nicht mehr am Bundesverfassungsgericht, aber noch viel gefragt als Gutachter. Wie sieht jetzt Ihr Alltag aus?
Also ich habe größere Freiheit thematisch. Ein Richter muss sich mit den Klagen, den Beschwerden beschäftigen, die kommen, ob ihn das Thema interessiert oder nicht. Und ich habe größere Freiheit, vielleicht gesamte Projekte zu verwirklichen. Also der Alltagsterminkalender, der einem das alles kleinschneidet, ist weg. Ich sitze gerade an einer Kommentierung der Verfassung, Artikel 83 folgende, im Mons Düric, das ist einer unserer Großkommentare. Ich schreibe Aufsätze, ich mache Vorlesungen. Also ich kann versichern, es wird mir nicht langweilig, ganz im Gegenteil.
Dann wünschen wir alles Gute und herzlichen Dank für dieses SWR-Zeitgenossengespräch.
Dankeschön, Frau Jacobi.